Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo, Dani.
Hallo, Sarah.
Wir haben ja beschlossen, dass wir jetzt unsere dritte Staffel, Dani und Sahne, starten werden. Und jetzt werden wir uns in der nächsten Zeit mit mitgebrachten Zitaten beschäftigen. Also irgendwer von uns liest was, schnappt das Zitat auf und bringt es dann in den Podcast mit und dann diskutieren wir drüber. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Du hast es richtig zusammengefasst. Der Klarheit halber muss man sagen, die andere hat keine Ahnung, um was es in der Folge gehen wird, weil die kennt das Zitat ja nicht und wird auch nicht einmal zum Thema darauf vorbereitet. Das heißt, man könnte sagen, eine von uns hat schon drüber nachgedacht, der anderen kann man dann beim Denken zuhören. Ich habe heute die Rolle von der, die nicht vorbereitet ist.
Und ich habe ein Zitat mitgebracht. Das lese ich dir jetzt einmal vor.
Oh ja, bitte.
Es beginnt mitten im Satz. Weshalb der Begriff alter weißer Mann die so benannten derart erzürnt. Ihre Reaktion sollte Ihnen den Spiegel vorhalten, indem Sie je erkennen, wie erniedrigend und entmündigend es ist, wenn ein Mensch von anderen als bloße Kategorie betrachtet wird. Das Zitat ist aus dem Buch Sprache und Sein von Kübra Gümüşay.
Das ungelesen auf meinem Bücherstapel liegt.
Das habe ich gewusst und deshalb habe ich gewusst, dass du dazu noch nichts gelesen hast.
Was ja nur so Medium stimmt, weil ich lese ja die Zeit. Da geht es ja auch immer wieder um Gleichstellungsthemen und so. Und ich habe tatsächlich gerade vor 2 oder 3 Tagen einen sehr ausführlichen Artikel über das Pendant vom weißen alten Mann gelesen, nämlich von der weißen alten Frau. Vielleicht ergibt sich das noch im Gespräch.
Was kommen da jetzt für Gedanken bei dir auf, wenn ich das Zitat vorlese?
Der weiße alte Mann als Symbol oder als Persönlichkeitsbeschreibung ist ja in letzter Zeit, also den gibt es ja noch nicht so lang. Also den weißen alten Mann schon, aber jetzt das, dass man so über den redet und ihn so explizit benennt, das gibt es ja noch nicht so lang. Mir persönlich geht es mit dem weißen alten Mann so, dass je mehr ich über ihn nachdenke und je mehr ich mich mit ihm beschäftige, desto mehr erscheint er mir in allen Lebenslagen, wobei ich versucht bin zu sagen, ich sehe ihn schon auch aussterben. Also zumindest in, ich würde es nicht sagen in meiner Bubble, das wäre zu kurz gefasst oder zu klein gefasst, aber ich glaube, der weiße alte Mann gehört zu einer aussterbenden Rasse, auf lange Sicht gesehen. So würde ich das sagen.
Mhm.
Und ich glaube, also ich frage mich gerade, wenn ich ein weißer alter Mann wäre, also vielleicht kann man mal kurz gemeinsam beschreiben, damit wir auch wissen, dass wir vom Gleichen reden, weil es ist ja nicht immer so, so sicher bei solchen Begriffen. Also die Hauptmerkmale des weißen alten Mannes, abgesehen davon, dass er eher älter, das heißt wahrscheinlich so 50 plus, weiße Hautfarbe, gut situiert, wahrscheinlich auch gebildet, eher gut gebildet. Konservativ, der weiße alte Mann weiß nicht um seine Privilegien. Oder?
Würde ich auch so sagen, ja?
Ja, also eher nicht. Er ist sich nicht darüber bewusst, dass er einer sehr privilegierten Bevölkerungsschicht angehört. Was nun? Also grob ist es das, oder?
Ja, und ich glaube, dass die meisten Männer, die in die Kategorie fallen, mit dem Begriff ein totales Problem haben.
Ja, klar. Also das ist das Problem, glaube ich, mit solchen Kategorien ist es generell, also ist ja generell immer, dass die eher negativ konnotiert sind. Also wenn jetzt zu mir wer sagt, also den weißen alten Mann bringe ich ja nicht auf, wenn ich jemandem was Positives sagen will. Wenn jemand zu mir sagt, kommt Feministin, dann wahrscheinlich auch eher nicht in einem positiven Kontext, obwohl kommt Feministin ich eigentlich ziemlich geil finde, ne? Weil es einfach die Intensität der Überzeugung unterstreicht. Aber also ich sehe es jetzt gerade aus einer anderen Perspektive, nämlich wenn ich die Angesprochene wäre, weil ich bin ja so eine noch nicht ganz so alte weiße Frau, bis zu einem gewissen Grad, ja. Und wenn man es jetzt aus der Kategorie der Hautfarbe heraus sieht, weil ich sehe den alten weißen Mann ja immer nur aus der Kategorie des Geschlechts heraus. Weil das ist, was uns unterscheidet. Wenn ich es jetzt aus der Kategorie der Hautfarbe heraus betrachte, ich würde mich ja auch nur ungern als Rassistin beschreiben lassen, obwohl Alltagsrassismus mir genauso passiert wie jedem anderen auch und jeder anderen auch. Also kann ich das schon nachvollziehen, dass der alte weiße Mann nicht hören will, dass er ein alter weißer Mann ist. Die Frage ist, wie gehen wir mit alten weißen Männern um? Unser Ansinnen ist es ja, die Welt zu verbessern. Ja? Und da ist uns der alte weiße Mann ja irgendwo im Weg. Also was tun wir mit dem alten weißen Mann? Solange es ihn noch gibt.
Das, was ich mit der Aussage, mit dem Zitat assoziiere, ist halt, dass ich den Begriff nie so sehr in Frage gestellt habe. Aber seit ich das gelesen habe und seit ich das auch im Zusammenhang gelesen habe, merke ich, wie genial das ist. Und ich glaube auch, dass die Mechanismen, die jetzt dann gleich auf die ich gleich eingehen will, die mir als Gedanken hochkommen sind, schon echt auch praktisch sind in der Kommunikation mit alten weißen Männern.
Magst du kurz das Zitat nochmal wiederholen?
Weshalb der Begriff alter weißer Mann die so benannten derart entzürnt. Ihre Reaktion sollte ihnen den Spiegel vorhalten, indem sie je erkennen, wie erniedrigend und entmündigend es ist, wenn ein Mensch von anderen als bloße Kategorie betrachtet wird. Da fällt natürlich jetzt viel Kontext für das Zitat, aber ich finde, das bringt es am besten auf den Punkt. Alte weiße Männer, so wie du sie beschrieben hast, sind für mich der Inbegriff von Privilegien, und zwar in dem, dass sie zu 100% individuelle Menschen sind. Stell dir den Andreas vor, den alten weißen Mann Andreas. Du sitzt in einem Meeting mit dem Andreas und er baut einen Fullscheiß. Dann hat der Andreas einen Fullscheiß gebaut.
Ja.
Baust du einen Fullscheiß, haben alle Frauen einen Fullscheiß gebaut. Weil du bist die Kategorie Frau, Kampffeministin, wie auch immer. Mhm. Du bist die Kategorie und wenn du einen Fehler begehst, dann hast du nicht das Privileg, dass du individualistisch bist.
Mm-mm. Sondern ich begehe diesen Fehler als Kategorie Frau.
Genau.
Und dann sind alle Frauen unfähig, dumm oder sonst irgendwas. Aber im Andreas passiert das nie.
Nein, nie.
Ja, außer natürlich jetzt, wo er seine eigene Kategorie hat, nämlich alter weißer Mann.
Ganz genau. Ah. Wenn mir das ja als erstes aufgefallen ist, ist, als ich nach Graz gezogen bin und ich gemerkt habe, was für eine Ablehnung die Menschen gegen radfahrende Menschen haben. Und ich habe mir immer nur gedacht, aber ich bin nicht so. Wenn ich bei mir in meinem Heimatdorf erzählt habe, dass ich in Graz Radl fahre, dann ist mir vorgeworfen worden, ja, das sind alles Rowdies und was weiß ich. Auf die Aussage hin oder auf die Frage an einen Freund, was hast du gegen radfahrende Menschen, sagt er zu mir, ein Autotier. Und ich denke mir, das bin ich nicht. Und ich habe mich immer so dagegen wehren müssen, bis ich jetzt gecheckt habe, dass ich Vertreterin der Kategorie radfahrende Menschen in Graz bin. Oder radfahrende Menschen überall. Und wenn ich jetzt nicht stehen bleibe beim Zebrastreifen für eine andere Person, dann sind wieder alle radfahrenden Menschen nicht stehen geblieben, mit mir gleichzeitig.
Und ich frage mich gerade, wie oft an einem Tag schreibe ich gewisse Dinge einer Kategorie zu, anstatt die Verantwortung einfach nur bei der Person zu suchen oder den Grund als bei der Kategorie. Das ist echt absurd. Mhm. Mir ist jetzt ganz spontan ein brennendes Beispiel aus meinem Berufsleben eingefallen, weil da heißt es nämlich immer D vom Kundenservice. Also da schreibt man gewisse Dinge einer ganzen Abteilung zu, obwohl das vielleicht nur Einzelcharaktere betrifft. Das ist eine super, super spannende Beobachtung. Vor allem kann sie, glaube ich, total, wie soll ich sagen, in meinem persönlichen Leben könnte ein bewusster Umgang mit diesen Kategorien Konfliktpotenzial entschärfen.
Das glaube ich generell. Und ich glaube nicht, dass es für uns leicht ist, diese Brille der Kategorien abzunehmen, aber einfach einmal zu erkennen, in welchen Situationen, und es werden immer mehr Situationen werden, in denen wir draufkommen, dass wir so denken und vielleicht dann sogar handeln und sprechen. Aber wenn wir nur mal draufkommen, dass wir jetzt diese Brille aufhaben und ich mir da jetzt nicht denke, ma, diese Jugendlichen, sondern das ist eine Person. Mhm. Die eine Person ist nicht, darf nicht in meinem Kopf
eine Vertreterin
für alle werden. Genau.
Mhm.
Menschen sind einfach so stark in diesen Kategorien drinnen. Und es ist für uns ja evolutionär, macht es natürlich Sinn, Menschen in Kategorien zu stecken, weil vor, was weiß ich, Millionen Jahren, nein, so viel wahrscheinlich nicht, haben wir in Bruchteilen von Sekunden entscheiden müssen, ist das Freund oder Feind. Da hilft halt so ein gewisses Stereotypendenken. Und wenn Dinge mir ähnlich sind, Freund. Wenn Dinge mir nicht ähnlich sind, Feind. Da einfach einmal zu checken, wen stecke ich grundsätzlich niemals in Kategorien. Meistens sind es alte weiße Männer, wenn man so drüber nachdenkt. Weil ich würde nie einen Andreas, einen Christian, einen Thomas, einen Peter und einen Franz als Kategorie sehen, sondern ich würde mir einfach nur denken, mein Nachbar ist ein Trottel.
Aber woran liegt das? Weil der alte weiße Mann die selbstverständlichste Figur in der Geschichte ist?
Ich würde sagen, es ist die absolut am wenigsten so benannte Kategorie Mensch.
Weil er immer schon da war.
Die waren immer schon da, die haben immer schon die Macht gehabt, die Entscheidungen getroffen.
Er ist sozusagen der Gradmesser.
So wie die das jetzt einmal für mich benennen. Durch die Diskussion, alter weißer Mann, ist es für mich auch manchmal erst so aufgepoppt, dass jetzt jemand als Vertreter dieser Kategorie zu mir spricht. Das ist mir auch erst bewusst, seit ich das Zitat gelesen habe. Aber da habe ich schon manchmal mal so gedacht, naja, das ist jetzt typisch alter weißer Mann. Und das will ich jetzt nicht anfangen als Retourkutsche sozusagen. Aber ich will mir das so sehr immer wieder herholen, dass es schon wieder wirklich Menschen gibt, die ich niemals in Kategorien stecken würde, die immer wirklich einzelne Menschen sind. Und das ist ja lustig, weil ich stecke wahrscheinlich weniger alte weiße Männer in Kategorien als Frauen.
Nein, vor allem, es ist ja ganz einfach, da fallen da ja automatisch mehrere Sachen ein, da brauche ich nicht mehr nachdenken. Das sind die Ausländer, die ESOs, die Nazis, die Impfverweigerer, Blondinenwitze, Klassiker. Also das sind ja alles Mega-Stereotype. Und mit denen sind wir aufgewachsen. Wir sind mit diesen Stereotypen sozialisiert. Der alte weiße Mann, den kennen wir jetzt erst seit ganz kurzem. Ja, es ist ziemlich augenöffnend, das so plakativ vor sich zu sehen. Männer können ja quasi gar keinen Ruf kriegen. Weißt du, was ich meine? Also ich weiß nicht, ob das jetzt...
Einzelne Männer schon.
Genau, aber die Männer, ne, nicht so wie, wenn man jetzt sagt, berufstätige, karriereorientierte Frauen... Ich muss gerade ein bisschen aufpassen, wie ich das formuliere. So. Da sagt man dann die karrieregeile Businessfrau, ne? Und die hat es dann verkackt.
Mhm.
Aber der weiße alte Mann, der kann nichts falsch machen. Der wird nie angegriffen.
Mhm. Karrieremann gibt es ja gar nicht.
Ja, genau. Als Andreas oder Peter. Ich meine, es ist kein Wunder, dass die so ein Selbstbewusstsein haben. weil, jetzt wird es wichtig, weil ich denke mir ja zum Beispiel in einer Besprechung oder so, da muss ich jetzt aufpassen, weil sonst sagen sie wieder alle, ja, typisch Frau. Jetzt bin ich manchmal in meiner Handlungsfreiheit eingeschränkt durch das, dass ich drüber nachdenke, dass ich meiner Kategorie nicht schaden will. Weil uns, meine Kategorie hat eh schon so einen schlechten Ruf. Der Peter, der Andreas, der Franz, alles wurscht. das muss ein Leben sein.
Mhm. Und nicht einmal sowas wie, ach, typisch Mann oder von den Ärzten, Männer sind Schweine. Nicht einmal sowas hat so eine Auswirkung auf die ganze Kategorie.
Nein, weil das ist alles lustig. Org. Und schreibt sie jetzt was über die Kategorie, aus der sie kommt? Also begibt sie sich selber in eine Kategorie in dem Buch?
Ja, als kopftuchtragende Muslimin oder kopftuchtragende Frau. Und er beschreibt halt auch sehr gut die Last, die sie da mitträgt. Sie ist halt kein Individuum in der öffentlichen Diskussion. Sie ist eine kopftuchtragende Frau und dadurch hat sie gewisse Eigenschaften. Und wenn sie die nach außen trägt, dann bestätigt sie die. Und wenn sie andere nach außen trägt, sieht man es nicht. Weil sie ist kein Individuum. Und sie hat halt auch erzählt von einer sehr markanten oder sehr, einem sehr markanten Erlebnis, als sie von Deutschland nach England gezogen ist. Und in Deutschland war das sehr stark so verankert, dass Leute gleich einmal in den ersten zwei, drei Fragen, wo sie eigentlich her ist. Vielleicht irgendeine religiöse Frage und wie auch immer. Und in England ist sie aber halt echt eine halbe Stunde lang einfach gefragt worden über, was studiert sie, was macht sie gern. Einfach individuelle Fragen. Dass sie einfach einmal darüber nachdenken müssen, wer bin ich eigentlich? Also was macht mir aus, wenn ich mich nicht verteidigen muss die ganze Zeit?
Oder erklären muss, dass man nicht diese ganzen negativen Eigenschaften, die meiner Kategorie zugesprochen werden, klischeeartig, Stereotyp, dass man nicht die ganze Zeit erklären muss, dass man das nicht ist oder rechtfertigen muss, warum man so nicht ist oder warum man so ist oder so.
Sie bringt da das Beispiel von 9/11 und ich weiß jetzt nicht, ob sie das aus ihrer Perspektive erzählt hat oder aus anderen Erzählungen, aber wie arg das war für Muslime auf der ganzen Welt, sie dafür rechtfertigen zu müssen. Innerhalb der Muslime wird es total abgelehnt, dass man ein Flugzeug ins World Trade Center fliegt. Aber trotzdem sind die durch die Kategorie in die Situation gekommen, dass sie sich rechtfertigen haben müssen und kleine Kinder Sachen erklären haben müssen, über die sie nichts wissen. Und wie viel Zeit Menschen in ihrem Leben dadurch geraubt wird, über Dinge nachzudenken, die sie wirklich ausmachen und die sie interessiert, weil sie so viel die Kategorie rechtfertigen müssen. Und über gewisse Dinge gar nicht wirklich nachdenken können, weil das halt echt viel Zeit und Energie raubt, wo man sich einfach ständig verteidigen muss, weil irgendwer ein anderer Angehöriger dieser Kategorie was verbockt hat. Und das ist halt echt auf einem Level, ich habe keine Ahnung, wie sie das anfühlt. Ich finde es nur ganz, ganz arg.
Also ich glaube, wir in unserer Zugehörigkeit, noch nicht ganz so alte weiße Frau, und mit unserer Sensibilität zu Gleichstellungsfragen, jetzt unserer persönlichen, wir kriegen da, glaube ich, nur Tropferl ab von wie benachteiligt man sein kann. Ne? Weil wir sind privilegiert. Da brauchen wir nicht drüber reden, das steht nicht zur Debatte. Nein, also stell ich mir absolut furchtbar vor. Wirklich, einfach nur furchtbar.
Eine Bekannte von mir hat ein sehr krankes Kind und hat mit dem Kind oft ins Krankenhaus fahren müssen. Und sie hat, als das Kind auf die Welt gekommen ist, Dreadlocks gehabt. Und auch eher immer so bunte Schlabberhosen und Ausdruck ihrer Persönlichkeit. Und sie hat dann aber gemerkt, mit den Dreadlocks wird sie im Krankenhaus nicht ernst genommen und hat sie jetzt alle aufgelöst und hat ihr Äußeres verändern müssen, damit sie ernst genommen wird. Und ich meine, das ist eh sehr privilegiert, dass das möglich ist, dass man was, dass es quasi nur die Haare sind. Aber das betrifft so viel mehr Leute, als man glaubt. Und das merkt man aber dann nicht, wenn man eben privilegiert ist, weil man sich nie damit auseinandersetzen muss.
Also das merkt man dann vielleicht auch an unserer Frauenministerin, die ja keine erklärte Feministin ist, weil sie hat ja da überhaupt keine Themen und so. Mag vielleicht auch an einer außergewöhnlich privilegierten Grundsituation liegen.
Magst du noch was zur alten weißen Frau sagen, die du vorher angeteasert hast?
Die alte weiße Frau, um die es in dem Artikel gegangen ist, die war dann doch nicht so ganz so wie der alte weiße Mann, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mir einfach gedacht, da kommt jetzt die privilegierte Frau, die sich ihrer Privilegien nicht bewusst ist und ist da jetzt einfach genauso super cool wie der Peter und der Andreas. Aber im Endeffekt sind in dem Artikel 3 Frauen porträtiert worden. Das heißt, es waren alle 3 über 60, glaube ich. Alle 3 waren Deutsche in ganz hohen Managerinnenpositionen. Es ist dann halt so ein bisschen herausgearbeitet worden, warum der Vergleich mit dem weißen alten Mann halt ein bisschen hinkt auch, weil die schon anders arbeiten müssen, sie anders verhalten müssen im Business-Kontext, weil denen oft nicht so viel durchgeht wie dem alten weißen Mann, weil sie halt dieser Frauenkategorie entsprechen. Aber was mich jetzt schon interessiert, also ich bin ja eine Frau der Tat sozusagen. Was tue ich jetzt mit einem alten weißen Mann, wenn er mir begegnet? Ihm sagen, dass er ein alter weißer Mann ist?
Also würde ich nicht. Ich würde, wenn es, also es kommt oft mit Männern irgendwie so zur Sprache, aber wenn man so bei Familienfeiern zusammensitzt oder irgendwer so eine kategorische Aussage trifft, dann finde ich, kann man das als gutes Beispiel verwenden. Einfach um aufzuzeigen, wie man sich fühlt, wenn man so angesprochen wird.
Also ich komme bei euch vorbei, wir reden ganz viel und ganz lang. Dein Freund sagt dann, weil ihr könnt es auch nicht aufhören, typisch Frau.
Will er halt echt nicht sagen.
Nein, natürlich will er das nicht sagen. Das geht nicht. Aber das wäre dann der Moment bei der Familienfeier. Irgendein Verwandter geht vorbei und sagt, oh, typisch Frau, ihr kennt euch auch nicht irgendwie normal unterhalten.
Ja, also ich würde ja, glaube ich, einfach nachfragen, wie meinst du das? Also was willst du damit sagen? Warum willst du sagen, dass wir alle Frauen gleich sind? So wie ich sage, alle Männer sind gleich? Findest du, dass alle Männer gleich sind? Ist irgendwas typisch? Also ich würde einfach versuchen, mit Fragen darauf zu kommen, dass er dann zum Schluss sagt, ach so, nein, irgendwie stimmt gar nicht.
Für mich ist das klassischste Beispiel wirklich das aus meinem Umfeld jetzt, also jetzt nicht aus meinem persönlichen Umfeld, sondern so aus meinem erweiterten Bekanntenkreis, wo es dann immer wieder so, wo man dann sagt, ja, typisch Ausländer. Also das ist, glaube ich, was, da kriegt man öfter die Gelegenheit, dass man da einfach mal nachhackelt und wirklich die betreffende Person so ein bisschen dahin führt, wo sie dann draufkommt, ja, okay, das war halt jetzt vielleicht einer, ne? Aber über alle anderen weiß ich eigentlich gar nichts. Außer irgendein Klischee, das ich in meinem Kopf habe, das aber tatsächlich nur ein Klischee ist, weil ich kenne die anderen gar nicht.
Mhm. Aber ich finde ja gar nicht, dass es so sehr darum geht, jetzt, was können wir gegen alte weiße Männer tun, sondern was können wir gegen unsere Kategorien im Kopf tun? Und wie können wir uns das bewusst machen und dadurch für die Menschen, die so bezeichnet werden, einfach was Gutes tun oder denen, zumindest wenn sie mit uns zusammentreffen, da was, weiß ich nicht, was aktiv zu machen, was
gut ist. Was beizutragen.
Ist. Genau.
Für einen Erkenntnisgewinn.
Ja.
So würde ich das bezeichnen, ja. Also ich bin ja jetzt auch nicht per se gegen einen weißen, alten weißen Mann, aber ich bin ja gern so, dass ich, also ich konfrontiere mich ja gern. Nein, ich übertreibe ja auch einfach gern, ne? Das entspricht einfach der Intensität meines Charakters. Und ich habe dann ja auch wirklich die Motivation, im Beta den Spiegel umzubinden. Nein, aber also das, was du sagst, ist sicher der Schlüssel oder der Punkt, wo man am effektivsten für sich was ausrichten kann. Weil es auch die eigene Perspektive verändert. Und um das geht es letztendlich, dass unser Welt sich inklusiver wird. So würde ich das bezeichnen.
Mhm.
Und da geht es tatsächlich für uns darum, bewusst uns mit den Menschen auseinanderzusetzen, denen wir begegnen. Und da auch ganz klar drauf zu schauen, wie kommunizieren wir mit oder über die.
Mhm.
Weil unser Verhalten verändert die Welt die ganze Zeit.
Also trotzdem nicht sagen, alle Menschen sind gleich. Und ich sehe gar nicht, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist oder welche Hautfarbe die Person hat. Sondern schon trotzdem das im Hinterkopf zu haben, wo kommt die Person her? Also da auch, ja, sie das einfach bewusst machen und nicht sehen. Weil was mir dazu immer einfällt ist, also ich weiß jetzt nicht, ob das Beispiel so ganz genau passt, aber zum Thema ignorieren, weil man nicht will, dass es passiert, fällt mir halt immer das viktorianische Zeitalter in England ein, wo halt einfach Sex so tabu war, dass das nicht in die Aufklärung, also nicht in die Schulaufklärung gekommen ist und auch so einfach keiner drüber geredet hat. Das Ziel mit der Ignoranz war halt das, dass Menschen natürlich einmal keinen außerehelichen Geschlechtsverkehr haben und auch schon gar nicht zu jung und was weiß ich was alles. Aber das Ergebnis, das man damit erreicht hat, war halt ganz für Teenager-Schwangerschaften, weil Leute nicht aufgeklärt waren. Wenn man nicht über Sex redet, heißt es nicht, dass es nicht passiert, sondern es heißt einfach nur, dass es unaufgeklärt passiert. Mhm. Und sowas Ähnliches kommt mir da auch vor. Also, dass mir das schon auch bewusst ist, wo kommt die Person her, was ich einfach sensibel sein.
Nur weil ich versuche, Kategorien aufzulösen, heißt es ja nicht, dass ich jetzt einfach so tue, als wären die Kategorien nicht da. Mhm,
genau.
Das wäre jetzt für mich die Übersetzung auf das Thema, das wir jetzt haben. Also, nach wie vor, wenn mir jemand gegenüber sitzt und ich rede mit dem oder mit der, dann bringt die Person eine individuelle Geschichte mit. Die bringt einen Hintergrund mit, die bringt eine Sozialisierung mit. Und von der ist sie oder er geprägt. Nichts, glaube ich, ist wichtiger, wenn wir diese Kategorien auflösen wollen, als uns dieser Kategorien bewusst zu werden. Weil, also, es bringt jetzt nichts, einfach so zu tun, als wären Männer und Frauen eh gleich. Weil sie sind nicht gleich. Man muss schon mit dem Finger auf diese Dinge zeigen, um diese Dinge bearbeiten zu können. Damit meine ich, sich diese Dinge bewusst zu machen und anzuschauen.
Ich glaube, für mich wird in Zukunft, also ich werde mich in Zukunft sicher noch mehr darauf fokussieren, das Individuum in den Mittelpunkt zu stellen von meinen ganzen Überlegungen und mir mal zu überlegen, okay, was weiß ich über die Person wirklich und was glaube ich zu wissen und was interpretiere ich wie eine. Mir in einer Kommunikation den Fokus auf die Person an sich zu legen und nicht, so wie die Kübra gefragt wird, wo kommst du eigentlich her? Das ist ja eigentlich einmal egal fürs Erste. Also das ist ja nicht eine Frage, mit der ich ein Gespräch eröffne.
Wenn ich die irgendwo kennenlerne, frage ich die ja auch nicht, wo du herkommst.
Nein. Also vor allem, wo kommst du eigentlich her?
Sie wird ja nur deshalb gefragt, wo sie eigentlich herkommt, weil sie anders ausschaut als wir.
Genau. Und es sagt aber nichts über das Individuum aus. Und wenn ich wen kennenlernen will, dann frage ich ja Dinge. Also dann frage ich ja vielleicht,
also, ja, was ich dich frage, wie siehst du das? Genau. Was man gerne isst.
Was machst du jetzt in Corona? Welche Hobbys kann man verfolgen? Also Sachen, die man halt wissen will über Menschen.
Ja, Individuelles.
Genau, ja.
Ja, voll. Und ich glaube, ich werde schauen, wo ich bei Begegnungen mit Menschen aus deren Stereotyp heraus Fragen stelle. Das sehe ich für mich darstellen.
Mhm, mhm. Ich glaube, darauf zu achten, ist echt einmal der erste großer wichtiger Schritt.
Ja, cool. So lange kann man über einen einzelnen Satz reden.
Kennt man wahrscheinlich noch länger.
Wahrscheinlich, ja.
Aber ich finde, diese Ausblicke, auf wie wir das für uns in unser Leben integrieren, ist ein sehr schöner Abschluss.
Absolut.
Danke, Dani.
Danke, Sarah.